Ich werde ja oft von meinen Leserinnen gefragt, ob ich so eine Liste auch machen könnte. Mit dem, was kann ich nicht verwenden, welchen Inhaltsstoff oder sowas. Man kann echt die Welt nicht in Rot, Grün und Gelb einteilen, also diese Ampelsystem machen, in meinen Augen. Das ist absolut unmöglich. Genauso wie eben dieses Schwarz-Weiß-Denken Quatsch ist. Weil ich wirklich der Meinung bin, du musst selbst deine Meinung machen. Also du musst es einfach für dich entscheiden.
Gepflegte Gespräche. Der Beauty-Podcast mit Hanna Schumi.
Hey und herzlich willkommen bei der zweiten Folge meines Beauty-Podcasts. Ich bin Hanna Schumi, Beauty-Bloggerin, Beauty-Editor und Art-Direktorin und hole für euch die interessantesten und spannendsten Menschen aus der Beauty-Branche vors Mikro. Wie in jeder Folge werden wir ab und zu auch eine Marke oder ein bestimmtes Pflegeprodukt beim Namen nennen. Das ist dann keine Werbung, sondern einfach ein redaktioneller Tipp für euch. Werbung ist aber speziell gekennzeichnet, also die Sponsoren, die diesen Podcast mit Werbung möglich machen. Und das klingt dann genau so. Ich freue mich, dass Niche Beauty auch diese Woche mein Werbepartner für diese Episode ist. Der Beauty-Online-Shop war übrigens der erste, der die Kategorie Clean Beauty im deutschsprachigen Raum etabliert hat. Clean heißt für Niche Beauty frei von und nicht besser als. Also clean heißt nicht vegan, green oder frei von synthetischen Inhaltsstoffen, sondern frei von den am häufigsten kritisierten Inhaltsstoffen. Dazu gibt es einen Button an den entsprechenden Produkten im Online-Shop, der euch als Kunde eine Orientierungshilfe geben soll. Klickt ihr auf den Button, könnt ihr auch genau nachlesen, welche Kriterien die Produkte für die Kategorie erfüllen müssen, den ich euch auch sehr gerne in meinen Blogpost zu dieser Episode mit reinpacke. Ganz neu in der Kategorie Clean gibt es auf Niche Beauty die Marke Holy Frog. Das ist eine milde und hautfreundliche Reinigungsserie, die bewusst auf alle Reizstoffe verzichtet und, das finde ich sehr sympathisch, den pH-Wert der Haut respektiert und schützt. Natürlich gibt es aber auch ganz viele andere Bestseller, Clean-Marken, wie zum Beispiel Susanne Kaufmann, Biogio oder Tata Harper. Bei Make-up kennen wahrscheinlich ganz viele von euch schon Kia Weiß, Ilia und zum Beispiel und Gretel. Wenn ihr euch jetzt mal durchtesten wollt oder bereits eine rappelvolle Wunschliste bei Niche Beauty habt, gibt es eine tolle Chance, jetzt eure Lieblingsprodukte viel günstiger zu bestellen. Und zwar mit dem Code PODCAST bekommt ihr sage und schreibe 20% auf das gesamte Sortiment auf www.niche-beauty.com. Das Ganze fasse ich euch wie immer gerne nochmal in meinem Blogpost zu dieser Podcast-Episode zusammen auf meiner Webseite hannaschumi.com. Ein ewiges Thema in der Beauty-Welt ist Naturkosmetik. Für viele, die sich mit Nachhaltigkeit und Inhaltsstoffen auseinandersetzen, wird Naturkosmetik immer wichtiger. Für mich auch irgendwie. Immer mehr Frauen finden, dass es ein Muss ist, spätestens wenn sie schwanger sind oder Kinder haben. Und andere wollen grüne Beauty-Produkte auf keinen Fall benutzen, weil sie nicht vertragen oder dass ihnen nicht ganz geheuer ist. Ich habe irgendwie den Eindruck, als würden viele Konsumenten glauben, dass es entweder nur konventionelle Kosmetik gibt oder eben grüne Kosmetik. Und dabei ist aber grün irgendwie so ein ganz schön großes Wort, wie ich finde. Also ich frage mich, was ist grün eigentlich? Mir war es wichtig, eine Gesprächspartnerin zu finden, die nicht zu religiös mit dem Thema Naturkosmetik umgeht, also nicht so ganz dogmatisch, aber trotzdem ein absoluter Vollprofi auf dem Gebiet. Und ich habe sie tatsächlich gefunden. Julia Keitz bloggt seit 2010 auf ihrer Website Beautyjagd über natürliche Produkte und Inhaltsstoffe und schreibt auch viel über ihre Reisen nach Paris, Skandinavien und Asien. Von dort bringt sie sich jedes Mal neue Beautyprodukte mit. Und wenn wir uns sehen, quatschen wir nonstop. Dabei denke ich mir jedes Mal, hey, das müsste mal jemand hören. Es ist super interessant, was sie zu sagen hat. Und genau deshalb ist Julia der zweite Gast in meinem Podcast. Und jetzt kann ich nur noch sagen, herzlich willkommen, Julia.
Hallo, ich freue mich auch hier zu sein.
Schön, dass du hier bist. Ja. Ich freue mich ganz, ganz toll. Wir sehen uns ja viel zu selten.
Finde ich auch. Aber gut, dass wir uns jetzt endlich in München schaffen.
In München treffen, das ist total toll. Ja. Ich frage dich jetzt einfach mal eine ganz große Frage. Warum Naturkosmetik?
Ja, auf sowas war ich natürlich schon vorbereitet, dass so eine Frage kommt. Ja. Und wahrscheinlich muss man ganz ehrlich beantworten, dass es anfangs erstmal eine emotionale Sache war. Mhm. Ich glaube, die meisten fangen vielleicht an, weil sie Angst haben, dass andere Kosmetik für ihre Haut schädlich ist. Genau, toxische Stoffe oder was auch immer. Ich habe mich tatsächlich interessiert für kleine Firmen, Nischen, Marken.
Mhm, liebe ich auch
genau,
sehr.
Genau. Und am liebsten welche, die eine große Mission in die Welt tragen. Und da landet man dann irgendwann bei Naturkosmetik. Mhm,
stimmt.
Und mir ist es wirklich wichtig, dass ich mit meinem Konsum Leute oder Unternehmen, Pioniere unterstütze, die irgendwas in der Welt positiv verändern wollen. Und ich glaube, daher kommt natürlich dann auch mein nicht zu dogmatischer Ansatz. Weil ich denke, ja, mir geht es vor allem um Menschen. Und mir geht es darum, was die tun und nicht unbedingt, was mir persönlich schädigt, also oder Schaden zufügt. Ja. Und es sollte halt zusätzlich, das ist ganz klar, also ich komme aus einem Bio-Haushalt, das kann ich auch mal so sagen.
Ah, okay.
Aber meine Mutter hat im Bioladen immer grün eingekauft, so hießen die ja damals. Mhm. Und ich meine, ich habe schreckliche Erinnerungen an diese Läden. Also schrecklich im Sinne, ja, weißt du, so dieser Geruch, ja, dieser ja. Körnergeruch.
Gut, den gibt's aber
und
teilweise
diese,
bis heute.
Ja, genau. Ja. Auch ein Thema übrigens, was ich finde, was die Natur dass man die Branche dringend angehen müsste, okay. Andere Orte des Einkaufs. Aber genau, das war sozusagen meine Tradition. Und ich glaube, da ist Verschiedenes zusammengekommen. Also da hatte ich dann eben dieses emotionalere Gefühl zu diesem Naturkosmetik-Thema und dann eben den Background aus dem Bioladen mit der Grünkernsuppe, sag ich mal, mit der ich groß geworden bin.
Ja, das Bild vor Augen.
Dann kommt das so zusammen.
Ich glaube, wir müssen jetzt für manche Hörer, die jetzt noch nicht so tief in dem Thema drinnen sind, wie du und ich, klären, was ist Naturkosmetik? Also wie würdest du jemandem Naturkosmetik beschreiben, der sich mit Naturkosmetik noch nicht auskennt?
Ja, das ist das Problem überhaupt an dem ganzen Wort Naturkosmetik und Biokosmetik und die ganzen Begriffe, die es da so gibt. Wir haben ja leider keine gesetzliche Regelung, was Naturkosmetik ist oder was Biokosmetik ist. Und dadurch haben wir natürlich die Situation, anders als die Lebensmittel zum Beispiel, da gibt's ja dann EU-Bio und da ist das festgelegt. Aber das gibt's bei uns, bei der Kosmetik halt nicht. Und dadurch haben sich natürlich so Siegel gebildet seit Ende der 90er Jahre, um sozusagen sich von diesem Greenwashing abzugrenzen. Diese Siegel oder überhaupt die Leute, die angefangen haben in den, sag ich mal, 70er, 80er Jahren Naturkosmetik zu machen, im Grunde wollten die eine umweltverträgliche Kosmetik herstellen und das ist eigentlich auch immer noch der Kern von all diesen Siegeln. Es geht eigentlich im Grunde immer darum, dass das Produkt aus Rohstoffen hergestellt wird, die die Umwelt nicht schädigen und die biologisch abbaubar sind und die all das haben. Und das ist der Sinn und Zweck dieser Siegel im Endeffekt. Und so ist Naturkosmetik im Moment ehrlich gesagt definiert von diesen Siegeln, ob einem das jetzt gefällt oder nicht, das ist die eine, also das muss man ein bisschen entscheiden, aber die bieten auf jeden Fall Richtlinien.
Inhaltsstoffe spielen ja auch eine Rolle, aber welche Eigenschaften und Inhaltsstoffe muss es denn für dich haben, dass du für dich sagen kannst, es ist Naturkosmetik?
Also ich habe schon angefangen damit, dass ich mich mit den Siegeln am Anfang beschäftigt habe und auch daran wirklich mich orientiert habe, also Natru und Kosmos und Demeter, das sind so die größten
gängigsten.
Bei uns in Deutschland, genau. Und natürlich gehe ich schon mit den Richtlinien von diesen Siegeln auch d'accord, weil einfach die sozusagen wirklich abprüfen mit den Rohstoffen, mit dem Herstellungsprozess, der ist ja auch ganz wichtig, und eben die Abbaubarkeit, dass das nachhaltig ist. Bei mir ist es aber so, Kosmetik muss ja für mich persönlich als Beauty-Liebhaberin nicht nur nachhaltig sein, sondern ehrlich gesagt auch wirken und gut sein. Und wenn du mich fragst, warum Naturkosmetik, dann ist es auch deswegen, weil sie gut wirkt.
Kann man denn zusammenfassen, welche Vorteile Naturkosmetik hat für jemanden, der sich jetzt noch nicht so gut auskennt oder vielleicht da reinschnuppern möchte?
Ja, auf jeden Fall das Thema Nachhaltigkeit. Also das ganz sicher, dass die Rohstoffe natürlicher Natur im größeren Maß sind. Also Pflanzenöle zum Beispiel, die ja nun die Hauptlipidkomponente sozusagen sind. Das ist einfach kein totes Material, sag ich mal, wie Paraffin. Ich bin übrigens keine Paraffingegnerin, ich muss es nur gleich mal einfließen lassen. Aber es ist halt ein Material, was im Endeffekt tot ist. Und ein Pflanzenmaterial ist einfach ja lebendiger. Es ist ein pflanzlicher Stoff, der nicht standardisiert ist unbedingt und dadurch auch andere Wirkungen erzielen kann. Und das macht natürlich Naturkosmetik auch aus, dass es deutlich ja lebendiger ist.
Glaubst du, dass Naturkosmetik schon alles lösen kann heute, 2019?
Also du glaubst, alle Bedürfnisse?
Ja, also zum Beispiel jetzt auch Falten, Pickel, Pigmentflecken.
Ja, also mittlerweile würde ich schon sagen, was daran liegt, jetzt sind wir wieder bei den Rohstoffen, dass es mittlerweile ein ganz anderes Rohstoffangebot gibt als früher. Es gibt aber bestimmte Produktkategorien, da ist es wirklich schwierig. Und das ist für mich also eindeutig Sonnenschutz. Das ist also ein Riesenthema, dass er nicht weißelt, dass er nicht pastig ist, dass er auch wirksam ist, dass man ihn wirklich auch gerne mag zu tragen, dass er irgendwie haptisch auch was mit einem macht. Genau, genau. Und Mascara ist auch so ein Thema. Wimperntusche, haltbare Wimperntusche. Wir haben uns da ja schon mal drüber unterhalten. Und Haarpflege. Also deswegen, es gibt schon noch große Felder, wo viel gearbeitet werden muss. Und das liegt natürlich für mich auch daran, dass die Naturkosmetikfirmen ja oft kleine Firmen sind. Das bedeutet, dass die Forschung und Entwicklungsabteilung natürlich nicht wie bei Unilever total viel Personal hat und dadurch natürlich auch ganz anders
weiterkommt als eine Nischenmarke.
Ja, ja.
Du hast jetzt als Vorteil von Naturkosmetik die Nachhaltigkeit genannt. Glaubst du denn, dass die kleinen und großen Firmen anders mit Nachhaltigkeit da umgehen? Also,
du meinst die können, beiden im Unterschied?
Ja, oder? Also gut, es gibt ja auch sehr kleine Unternehmen, also One-Woman, One-Man-Shows sozusagen. Es gibt irgendwie kleinere Marken, ne? Und dann gibt es natürlich große, du nanntest gerade Unilever, es gibt auch andere große Konzerne, die mittlerweile also merken, da ist Bedarf. Ja. Aber glaubst du, dass diese Nachhaltigkeit von beiden gleichermaßen bedient werden kann? Wenn das jetzt dein Vorteil spannende der Naturkosmetik ist?
Ja, total spannende Frage. Weshalb ich jetzt so zögere, ne? Das liegt daran, also selbstverständlich, als die Pioniere angefangen haben, wie Santa Verde oder Dr. Hauschka und all die wirklichen Pioniere, die ganz lang her sind, dann haben die natürlich unheimlich viel missionarischen Eifer auch an den Tag gelegt. Die haben natürlich dadurch, dass sie Nischenmarken sind, nur einen begrenzten Reichweite oder Radius. Ne? Und wenn jetzt ein großer Konzern wie L'Oreal oder Unilever kommt und entscheidet, ja, wir möchten halt doch mehr jetzt auf Nachhaltigkeit gehen, die Kunden verlangen es ganz offensichtlich, dann hat das natürlich einen ganz anderen Impact, wenn so eine Marke sagt, okay, unser Rohstoff, wir beziehen den jetzt aus einem sozialen Projekt, kooperativen Projekt. Und deswegen fällt es mir nicht so einfach zu sagen. Also wenn man klischeehaft denkt, dann würde man sagen, ja natürlich, die Pioniere meinen es nur ernst und L'Oreal kann es niemals ernst meinen. Das stimmt aber in meinen Augen nicht so, weil das ist vielleicht unangenehm zu hören für manche, die Naturkosmetik vielleicht sehr dogmatisch betrachten, aber das tue ich ja nicht. Ich höre mir tatsächlich auch sehr genau an, was Unilever an Nachhaltigkeitsmaßnahmen macht, was L'Oreal macht. Auch in Sachen Tierversuche, die machen spannende Sachen. Also ich würde niemals dazu neigen, zu bashen, dass ich sage, ja, L'Oreal ist No-Go für mich. Damit setze ich mich aber ganz deutlich auch in meiner Branche natürlich ab
aber deswegen,
von Hardlinern, sag ich mal.
Aber deswegen schätze ich dich so. Also deswegen bist du auch mein Gesprächspartner in der Sendung, weil ich ja gerade eben das Gefühl habe, wie du gerade sagst, Hardliner in der Branche, es gibt halt entweder immer nur schwarz und weiß, es gibt vegan oder nicht vegan, es gibt halt Naturkosmetik oder no Naturkosmetik. So.
Genau.
Gibt es Inhaltsstoffe, die du komplett meidest, also absolute No-Gos, wo du die Lupe hervorzückst und auf der Inhaltsstoffliste, kurz Inki-Liste genannt, guckst, was kommt denn nicht ins Badezimmer?
Ja, also tatsächlich ist es am meisten, glaube ich, Konservierungsmittel. Also ich habe weniger Angst vor Paraffin, sag ich mal. Also ich möchte auch nicht unbedingt Paraffin in meiner täglichen Pflege.
Paraffin ist Mineralöl.
Ja, genau. Das hat im medizinischen Bereich durchaus seinen Sinn, finde ich. Aber in der täglichen Pflege brauche ich das nicht. Kann man aber auch verwenden. Also man stirbt daran sicher nicht.
Ja.
Aber zum Beispiel, wenn ich an ein Konservierungsmittel wie Chlorphenicin denke, also überhaupt Chlorverbindungen, wird immer noch viel eingesetzt. Ich weiß, ich kenne auch die Sicherheitsblätter dazu. Also es ist jetzt nicht verboten oder ist ja auch sehr, sehr beschränkt eingesetzt. Aber das sind Sachen, die ich halt nicht gut finde. Oder wenn ich lese EDTA, das ist für mich sowas, wo ich so denke, Himmel, man kann es echt ersetzen. Und zwar nicht, weil es für mich schädlich ist, sondern es ist unheimlich schwer biologisch abbaubar im Abwasser. Und dann denke ich so, ja, bitte verwendet, ich sag mal, die natürliche Alternative dazu, die biologisch leicht abbaubar ist.
Welche Inhaltsstoffe meidest du bei Naturkosmetik? Also wenn du jetzt dann schon mal in deiner Nische bist?
Ja, da fällt es mir schwer zu sagen, welchen Inhaltsstoff ich meide, sondern da interessiert mich tatsächlich der Zusammenhang der Formulierung mehr. Mhm. Also es gibt ja viele, die zum Beispiel Alkohol nicht mögen in der Formulierung oder sowas. Und bei mir...
Ich vertrag's. Also ich vertrag's ja fantastisch.
Ich vertrag's auch, aber ich vertrag eh viel. Aber bei mir kommt's echt drauf an, wie ist das in der Formulierung eingebunden? Also was ist es für eine Emulsion? oder wie weit ist es wirklich in der Inhaltsstoffliste weit vorne? Also die Inhaltsstofflisten sind ja aufgebaut nach Menge. Also am Anfang kommt der größte Anteil und dann immer kleiner, kleiner, kleiner. Mhm. Und manchmal ist man vielleicht irritiert, wenn man was auf der dritten oder vierten Stelle sieht und denkt, oh, das ist dann 30%. Aber das ist natürlich nicht 30%, weil meistens Wasser, ich sag mal schon, bei der Creme vielleicht 60, 70 macht, im Shampoo 80.
Es kann bis zu 80%
sein.
Genau,
und dann ist also das, was an der dritten Stelle ist, ist oft schon nur noch 3-4%. Mhm. Und da habe ich kein Problem zum Beispiel mit Alkohol oder mit irgendeinem anderen Inhaltsstoff.
Wenn es jetzt an erster Stelle stehen würde, hättest du ein Problem damit.
Ja gut, es gibt aber kein Produkt, wo das vielleicht an erster Stelle gibt. Alkohol, ich meine, den trinke ich dann vielleicht. Gut, aber das für Geld, dann trinke ich ihn besser wieder nicht. Aber nee. Okay.
Es ist wahnsinnig schwierig, darüber zu sprechen, wahnsinnig schwierig, das zusammenzufassen, weil es ist halt in der Beauty so, dass jeder so seine Meinung hat, auf Markenseite, Produzentenseite, wie aber auch auf Konsumentenseite.
Mhm. Ja.
Okay, also du vermeidest diese Chlorverbindungen.
Ja, zum Beispiel.
Man kann jetzt aber ja jedes Beauty-Produkt, außer es ist jetzt der pure Joghurt, den man sich auf das Gesicht legt, braucht aber einen Konservierer. Okay, mit welchem Konservierungsmittel gehst du konform?
Genau, im Grunde denjenigen, den die Siegel auch vorschreiben. Naturidentische, die aber synthetisch hergestellt werden.
Wo kann man das nachlesen, wenn das jetzt jemand, also ohne die jetzt alle...
Ja, also es gibt natürlich bei den Siegeln, also bei Cosmos, aber bei Natru eigentlich, ich würde sagen, auf der Homepage von Natru noch besser sind diese ganzen Sachen aufgeschlüsselt.
Ah ja, okay.
Und da kann man zum Beispiel nachschauen. Also ich habe damals übrigens angefangen mit so einem ganz kleinen Handbuch, die Inhaltsstoffe, das hatte ich immer dabei. Das war wirklich so ein Mini-Quadrat, wie eine Rittersportquadrat Schokoladetafel, ne? Und das hatte ich wirklich
die
immer.
Die Beauty-Bibel.
Genau, das war es. Ich hatte es immer dabei, um sozusagen einzuschätzen, was es so ist. Also das war jetzt, Bibel würde ich nämlich nicht sagen, weil ich nie nur einer Quelle traue. Also, weil ich prinzipiell, also ich meine, ich habe wissenschaftlich arbeiten gelernt und wenn du da nur einer Quelle traust, dann um Himmels Willen. Also man muss sich definitiv immer seine eigene Meinung bilden, aber das braucht natürlich Zeit, Energie und auch echt Wissen aufbauen. Und
ja, absolut.
Sowas, das ist halt schon, also man muss wirklich es wollen, dass man eben...
Auch reintaucht.
Ja, ja.
Ich erinnere mich an eine Situation, die passt irgendwie gerade ganz schön dran. Du warst in Hamburg und wir haben uns gesehen. Wir standen beim Bäcker und ich hatte ganz kaputte Lippen, weil es, glaube ich, Winter war oder so der Übergangszeit.
Übergang, Herbst,
ich habe super selten kaputte Lippen und ich hatte keine Lösung gefunden, außer eine Tube, die mir, ich glaube, von Ducray, eine Mitarbeiterin in der Pharmazie empfohlen worden ist. Und dann meintest du zu mir, gib mal her die Tube, ich gucke mal, was drauf ist so. Und dann meintest du, ah ja, alles klar, ist das und das drin? Na ja, wenn ich jetzt aber wirklich so kaputte Lippen habe, wenn die schon blutig sind, dann nehme ich es auch. Dahin geht meine Frage, auf was, bei welchen Inhaltsstoffen bist du nicht so streng? Bei welchen könntest du einem Auge zudrücken, wenn du wirklich eine Heilung bräuchtest, also eine Lösung bräuchtest, wenn es wirklich akut ist?
Also Heilung gibt es natürlich im naturkosmetischen Bereich auch, aber gerade bei dem Lippenproblem, da bin ich ja nun echt ein richtiger Problemfall auch.
Ah, okay.
Und da verwende ich Nyx Refde Miel.
Einer der bekanntesten Lippenbalms auf dem Markt.
Ja, und den liebe ich halt wirklich sehr. Und das ist ja wirklich dann sowas, wo ich so denke, es ist keine Naturkosmetik, wobei ich dazu sagen muss, er wurde ja gerade überarbeitet und er ist deutlich näher jetzt an Naturkosmetik.
Ah ja, sehr naturnah.
Ja, absolut. Also fast schon einen Schritt zur Naturkosmetik, würde ich sagen. Weil vorher war da ja ein bisschen Silikon auch drin und es war ein Antioxidant drin, ein synthetisches BHA, was ich normalerweise auch nicht so toll finde. Mhm. Aber ich meine, im Endeffekt, glaube ich, hat es halt vielleicht gerade dieses synthetische Antioxidant in Kombination mit ist Bienenwachs vor allem auch, ne, was so die Lippen versiegelt, hat es dann im Endeffekt genutzt. Und wenn es dann bei mir was nützt, dann verwende ich es natürlich.
Mhm.
Also ich habe Gott sei Dank jetzt sonst keine so großen Hautprobleme oder auch Hautunreinheiten oder so. Aber bei sowas, ich wäre nie dogmatisch. Das meinte ich auch mit vorhin mit dem Paraffin. Wenn es im medizinischen Bereich angewandt wird, dann ist das absolut sinnvoll. Also das ist kein Quatsch. Und deswegen, ich würde sogar, wenn ich in Asien bin und ich muss unbedingt irgendwas ganz dringend testen, dann ist da Chlorphenicin drin, ja, dann mache ich da auch die Augen zu. Solange das unter die, ich sag mal, gesetzlichen Regelungen fällt, habe ich dann nicht grundsätzlich ein Problem damit.
Du meintest ja, dass eben Mascara, Sonnenschutz und was war das
Haarpflege.
Dritte? Und Haarpflege der Naturkosmetik, der konventionellen hinterherhinkt.
Ja.
Welche Produkte kann man aber prima ersetzen? Also würdest du sagen, alles andere? Oder?
Im Prinzip ja.
Ja?
Also ich würde tatsächlich sagen, im Prinzip ja. Foundation vielleicht noch ein bisschen ein Problem. Überall, wo würde ich jetzt so mal sagen, flüchtige Silikone eine Rolle spielen.
Ja. Allein für die Haptik.
Ja, genau. Und für die Haltbarkeit. Aber ich bin echt bester Dinge, dass sich da ganz viel tun wird. Also ich war im April in Paris auf der Rohstoffmesse in Cosmetics und da gab es schon auch, ja, wie drücke ich das jetzt einfach aus, kationische Tenside, also diese Tenside, die Haare so ganz leicht kämmbar machen. Mhm. Und das gab es bisher nur synthetischen Ursprungs. Und da gab es schon einen Hersteller, der das jetzt auch mit Naturkosmetikqualität anbietet.
Und da bin ich natürlich Licht am Ende des Tunnels für mich. Ich kann leider, ich muss gestehen, noch keine Naturkosmetik-Haarpflege verwenden.
Ja.
Du weißt, ich habe sehr dickes, naturwelliges Haar. Es ist eine Katastrophe, wenn ich da nicht mit konventionellen Sachen, also ich bin immer wieder zurückgekommen und ich hoffe, dass sich da auch was tut.
Da tut sich ganz viel, also definitiv. Und also da werde ich jetzt gleich mal einen Tipp los. Hast du die neuen Sachen, die neue Shampoo-Linie oder Haarpflegelinie von Madara probiert?
Nein.
Mit den Pfifferlingen?
Nein.
Ich meine, das hört sich ein bisschen kurios an. Aber
hört sich lecker an.
Ja, genau. Aber das sind eine Marke aus Estland, ne?
Madara. Ja, ich kenne sie. Ich kenne sie aber als Hautpflegemarke.
Ja, genau. Haben die auch hauptsächlich. Aber neu haben die eine Haarpflegelinie.
Aha.
Und die hatten schon immer Haarpflege. Und die würde ich so sagen, ist okay. Aber diese neue mit diesen Pfifferlingen, Growth heißt die. Also es ist im Endeffekt für Haarwachstum. Das brauchst du natürlich null.
Bitte nicht.
Aber ist ja egal. Aber das ist zum Beispiel so eins, da ahne ich schon, dass solche Inhaltsstoffe schon drin sind.
Ah ja.
Weil wenn du damit deine Haare wäscht, dann wird schon dieser gleitende Effekt im Haar erzielt.
Das suche ich, ja.
Und deswegen, da passieren schon definitiv Dinge. Deswegen muss man da immer wieder dranbleiben. Also man kann nicht sagen, dass Naturkosmetik-Shampoos immer die gleichen Alverde-Sachen wie vor 4, 5 Jahren waren, weil selbst die sind besser geworden, weil eben der Rohstoffmarkt sich ganz stark verändert hat.
Total spannend.
Ja.
Wie sieht's bei Treatments aus? Also ist es schon genauso?
Meinst du klassische Kosmetik-Studio-Behandlungen damit mit Treatments?
Ja, gut, entweder Kabinentreatments, Wohlfühltreatments. Ich sehe das jetzt in einem sehr großen Zusammenhang. Ich glaube, medizinische Kosmetikerinnen, die tun sich auf dem Gebiet noch sehr schwer mit der Naturkosmetik.
Ja, definitiv.
Also da.
Weil ich glaube, es ist tatsächlich auch ein Widerspruch. Mhm. Also ich persönlich, ich mag Treatments sehr, sehr gern, aber ich mag es tatsächlich am liebsten, wenn Leute mit ihren Händen arbeiten.
Mhm.
Ich bin überhaupt keine Person, die
also
Maschinen...
Von der Mapression
ja,
und sowas?
Ja, genau.
Okay.
Das ist überhaupt nicht meine Philosophie, auch nicht meine Hautphilosophie im Endeffekt. Und ich glaube, von ganz vielen Naturkosmetikfirmen auch nicht. Und deswegen gibt es da natürlich diesen Widerspruch zwischen den, sag ich mal, medizinischen Anwendungen, also was man so medizinisch nennt, ne?
Mhm.
Und den Naturkosmetik-Anwendungen, die, ich sag mal, viel mit Händen arbeiten.
Mhm.
Ich glaube ganz stark an... Also ich bin überzeugt davon, ich glaube nicht nur dran, ich bin überzeugt davon, dass man so mit menschlicher Energie und mit Händen ganz viel machen kann und im Endeffekt mehr als mit Maschinen. Die Sache ist immer dieses, ich weiß, der Soforteffekt und diese Geschichten, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass da mehr geht, also im energetischen Bereich, ohne jetzt, ich bin nicht so klassisch esoterisch drauf, ne? Aber in dem Fall bin ich ganz und gar überzeugt, dass wenn Menschen zusammen menschliche Dinge machen und sich berühren vor allem, dass das unheimlich wichtig ist.
Na gut, es gibt ja auch diverse alternative Heilmittel, die genau auf dem fußen, was du erzählst. Und
genau.
Es gibt auch Erfahrungen, auch auf meiner Seite, so wo man einfach weiß, hey, da sind die Grenzen sozusagen total überlappend, überlaufend
total,
sozusagen.
Total.
Genau.
Und ich meine, es ist ja jetzt nicht nur, dass man dann so eine Wohlfühlanwendung hat, sondern man sieht auch wirklich was. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, bei Dr. Hauschka macht ja diese Lymphstimulierung, sag ich mal. Und das ist ja auch im Endeffekt was Medizinisches, ne? Also, und das ist ja schon auch eine durchdachte Sache.
Wie kann ich denn bei einer Marke sicher sein, dass ich nicht auf Greenwashing reinfalle? Greenwashing kam in den letzten Jahren immer mal wieder auf, weil ganz viele Marken, gerade aus Amerika, habe ich das Gefühl, wahrscheinlich.
Ja, hier auch.
Ja, aber so vor ein paar Jahren kam das so stark aus Amerika und
ich
glaube, die Europäer sind dann so ein bisschen
drauf gesprungen
auf den Greenwashing-Zug.
Genau.
Aber natürlich, grüne Kosmetik ist populär, Naturkosmetik ist populär und die Leute denken, sie tun sich etwas Gutes. So. Und darauf fußt leider auch ganz viel Unwissen und es fußt ganz viel Angst.
Genau.
Deswegen, worauf muss ich beim Kauf achten? Worauf kann man beim Kauf achten, wenn man jetzt vor diesem Regal steht und sich nicht sicher ist,
ob es Naturkosmetik ist,
richtig.
Wirklich. Naja, dann bleibt einem auch echt nichts anderes übrig, als, ich sag mal, die Siegel auswendig zu lernen. Also diese Bildchen sich wirklich einzuprägen, und zwar auch genau, um auch die selbstgemachten Siegelchen, die sich die Firmen auch schon ausgedacht haben, um wirklich auch resistent gegenüber denen zu sein. Also, dass man wirklich merkt, wie sieht das Cosmos-Siegel aus, wie sieht das Natru-Siegel aus. Das Natru ist ja so mit so einem halben Gesicht.
Ich werde die Siegeln, ich habe ja immer einen Blogpost passend zur Folge und ich bilde einfach mal die Siegeln und die Links mit in den Blogpost ab, damit ihr euch dann draufklicken könnt. So.
Genau. Also das ist auf jeden Fall schon mal die erste Hilfe. Die Sache ist die, dass ja nun jetzt nicht alle, das hast du vorhin schon angesprochen, Firmen Lust haben, ein Siegel zu haben.
Warum
aber
nicht?
Ist vielleicht unterschiedlich. Also es gibt einerseits gibt's die Querköpfe, die einfach keine Lust haben, sich noch von jemandem auditieren zu lassen. Mhm. Also das ist einfach so, die das nicht
wollen
tragen.
Ganz autark bleiben.
Ja, genau. Okay. Genau. Gesetzlichen Regelungen müssen sie aber ja sowieso folgen. Also ganz autark kannst du eh nicht sein.
Gut. Okay.
Und dann gibt's natürlich, du hast kein Geld, dann ist die Firma sehr klein. Aber dann
Moment
muss
mal,
wirklich
was heißt kein Geld? Siegeln kosten Geld?
Ja, also du musst deine Sachen zertifizieren lassen und damit du dann das Siegel, das Bildchen auf dem Produkt haben kannst, musst du ja sozusagen Labelgebühren bezahlen.
Ui.
Das ist jetzt nicht, ich sage jetzt einfach mal frech, umwerfend viel, aber wenn du natürlich ein Riesensortiment hast, dann ist es natürlich schon viel. Also wenn du, sage ich mal, 70 verschiedene Produkte anbietest und du musst 70 Mal dein Siegel da drauf kaufen, dann ist es natürlich schon viel Geld. Trotzdem, eine Firma, die 70 Produkte anbietet, ist groß genug, um sich das leisten zu können.
Das würde ich mir jetzt auch vorstellen.
Definitiv.
Ich weiß das, dass Siegeln Geld kosten. Ich glaube aber, dass das ganz viele Leute nicht wissen. Jetzt kommt natürlich das Denken, du hast ein Siegel, also bist du Naturkosmetik, du hast kein Siegel, also bist du keine Naturkosmetik. Ja. Das kann so nicht stimmen und ich würde so gerne sozusagen manchen Leuten da das Denken aus dem Kopf nehmen, den Wind aus den Segeln. Wer ist denn eigentlich nicht viel schlauer, dass man sagt, Siegeln sind kostenlos und jeder, der die Bestimmungen erfüllt, bekommt ein Siegel?
Ja, da wären wir dann bei einer gesetzlichen Regelung. Das wäre ganz toll, wenn
und
wir
das
machen könnten.
Nicht?
Aber das gibt es nicht, weil im Endeffekt sich die, ich sag mal, Firmen, Lobbyvereine und Politik da definitiv nicht einig wird. Aber ich bin ganz skeptisch, ehrlich gesagt, was das angeht, dass das wirklich sich durchsetzt. Denn wenn man eben, weißt du, wir diskutieren jetzt schon die ganze Zeit darüber, was Naturkosmetik überhaupt ist. Ne?
Ich weiß.
Jetzt stell dir mal vor, hier sitzt noch Unilever und dann noch ein ganz kleiner Mini-Hersteller und noch irgendwelche.
Und zwei Konsumenten.
Ja, genau. Und die haben komplett verschiedene Vorstellungen, was Natur ist, weil die Konsumenten wirklich ganz oft eben denken, es ist reine Natur, also nur Öle, nur oft wollen die ja gar kein Gesichtsöl verwenden, sondern eine Creme. Und dann braucht es dann schon einen Emulgator und dann hört es schon auf. Wo ist der Emulgator noch Natur und wo ist er nicht mehr Natur? Und ich meine, die Siegel haben sich das definiert, bis wohin die Natur geht. Aber natürlich auch ein Tensid im Shampoo. Ich meine, das ist keine Natur pur. Wie soll das gehen? Also dann wäre es kein Tensid, sondern ein Öl. Also oder
ich glaube wahrscheinlich, um das zusammenzufassen, ist es einfach so, dass Naturkosmetik auch damit auch die natürlichen Inhaltsstoffe haltbar sind, braucht es eben, wir erwähnten es, er macht einfach schon ein Konservierungsmittel. Ja. Ein Konservierungsmittel kann natürlich natürlichen Ursprungs sein, aber wie du
Alkohol
gerade sagtest.
Zum Beispiel, aber.
Genau, aber es ist, man muss natürlich dazu sagen, dass, ich glaube, das hast du gerade ganz schön zufällig zusammengefasst, dass Naturkosmetik einfach nicht nur Natur ist sozusagen,
nein,
weil sonst sprechen wir wirklich von Gurkenscheiben auf den Augen,
wirklich.
Die aber auch in 3 Tagen verderben.
Ja, genau.
So, und sonst würde alles verderben, was wir im Badezimmer stehen haben und dann würde das gar nicht passieren.
Es ist immer Natur und Kultur zusammen für mich, alles beide. Also und Wissenschaft natürlich, also ganz klar. Und da kommen wieder die Verpackungen dazu, die ja auch in das Ganze noch reingreifen, definitiv. Aber um zurückzukommen zu deiner Frage, was macht man jetzt als Endkonsument? Okay, gut, dann hat man die Siegel, die sind aber nicht auf allen drauf. Es könnte ja trotzdem noch Naturkosmetik geben, die man aber ehrlich gesagt auch tatsächlich wahrscheinlich nicht wirklich erkennen wird. Also ich würde sagen, ich bin ziemlich gut bei Inki-Deklarationen zu entziffern. Aber wenn ich jetzt, die Inki-Deklaration sagt ja nicht wirklich alles. Die sagt ja zum Beispiel nicht, ist das Propylenglykol, was da drin ist, pflanzlichen Ursprungs? Wie wurde es hergestellt? Wie sieht der Herstellungsprozess aus? Wurden da irgendwelche Sachen eingesetzt, die umweltschädlich sind? Es ist fast nicht rauszukriegen, ehrlich gesagt.
Das heißt, man müsste eigentlich den Hersteller, den Produzenten fragen, die Marke fragen.
So ist es.
Da geben sich aber viele bedeckt.
Genau.
Auch was Prozentzahlen in Inhaltsstofflisten angeht. Wahrscheinlich muss man irgendwann für sich so ein Abwiegen finden, für was ist für mich okay und nicht
absolut
ganz dogmatisch da sich durch die
kritisch, aber nicht dogmatisch, ne?
Ja, also da kommen jetzt natürlich unser beider Lieblingsthema noch ins Spiel.
Apps.
Die Apps.
Genau, weil, genau das ist es nämlich.
Weil, so, jetzt kommen die Apps ins Spiel.
Ja, damit bin ich sicher der Konsument im Endeffekt. Ne?
Ich kann es auf der einen Seite verstehen, dass es Apps, wie heißen
Codecheck.
Sie? Codecheck und ToxFox gibt, weil natürlich Konsumenten lost sind teilweise.
Natürlich.
Aber wie du gerade sagtest, selbst wir sind teilweise lost. So. Ja. Ich kann es deswegen total verstehen. Es gibt diese Apps. Jetzt scannt man ein Produkt ein. So. Und die App sagt einem Error, da ist ein hormoneller Wirkstoff drinnen. Mhm. Die App unterscheidet aber nicht in Prozentzahlen. Ich habe mich da ganz lange mal mit Cissé unterhalten aus Hamburg, diese Hautpflegemarke. Weil eine Leserin mir schrieb, ja, Moment mal, da ist ein hormoneller Stoff drin. Und dann kam die Antwort, die ganz schnell alle ganz still macht, weil die App nicht unterscheidet, sind 30% drin. Das ist wie mit einem Trüffel in ganz großen Mengen, bitte nicht verzehren, weil tödlich. Klar. Aber einmal über die Pasta drüber finden wir alle mega gut so.
Ja.
Wer kann dazu Nein sagen?
Ja.
Und so ist es genauso mit Wirkstoffen bzw. Inhaltsstoffen. 30% never ist da nie drinnen.
Nein.
Aber die 0,003% braucht man sogar in dieser Formulierung, damit es auf einem anderen Stoff wirkt und dann die Wirkung passiert. Jetzt sind wir beide aber keine Fans, weil die Konsumenten bei uns, die Leserinnen, einfach das einscannen und dann sagen, naja, Julia, Hannah.
Es blinkt rot auf, ne?
Ja, es blinkt rot auf, es ist hormonell wirksam.
Genau.
Auch das ist jetzt also auch nicht Verlass.
Nee. Also ich werde ja oft von meinen Leserinnen gefragt, ob ich so eine Liste auch machen könnte. Ne? Also
mit
deswegen, ja, genau. So ähnlich wie, deswegen habe ich auch vorhin so gezögert mit dem, was kann ich nicht verwenden, welchen Inhaltsstoff oder sowas. Weil es wirklich schwierig ist. Man kann echt die Welt nicht in Rot, Grün und Gelb einteilen, also diese Ampelsystem machen, in meinen Augen. Das ist absolut unmöglich. Genauso wie eben dieses Schwarz-Weiß einfach Denken Quatsch ist. Deswegen könnte ich meinen Leserinnen, ich biete ihnen das nicht an, obwohl ich viele Klickzahlen vergebe dafür, definitiv. Ich biete es ihnen nicht an, weil ich wirklich der Meinung bin, du musst selbst deine Meinung machen. Also du musst es einfach für dich entscheiden. Und auch Experten, also zum Beispiel was diese hormonwirksamen Stoffe angeht. Ja genau, du verdrehst du die Augen, ich auch. Genau, das ist so schwierig. Also da kommt es gar nicht nur auf die Dosis an, sondern was hat man sonst noch alles im Leben, was einem ständig hormonell wirksam irgendwie begegnet, sag ich mal, anfasst oder sonst irgendwas. Das ist so schwierig sozusagen rauszuklamüsern, welche Kumulativeffekte es dann noch geben könnte und alles Mögliche.
Bestes Beispiel sind, glaube ich, auch Parabene.
Ja.
Sind ja vor Jahren, vielen, vielen Jahren in Verruf geraten. Es gibt aber wahnsinnig viele Parabenarten. Und dann ist es ja auch noch so, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, sind Parabene nur in einer Studie aufgefallen. Also hat das ein Dermatologe mir mal erzählt, weil sie sozusagen mit einem anderen Stoff gemeinsam in dem Träger wohl drin waren und dann Brustkrebs ausgelöst wurde. Aber bis heute nicht bewiesen wurde, dass das Paraben wirklich den Krebs ausgelöst hat oder die Zelle verändern hätte. Es gibt wohl, ich habe vorletzte Woche mal nachgeguckt, noch immer keine Studie dazu, dass Parabene wirklich schädlich sind. Es ist total schwierig, auch mit Professor Steinkraus mal drüber unterhalten, der flucht da richtig drüber.
Ja, weil und Parabene trotzdem, gut verträgliche Konsumierungsmittel
sind. Genau, und er sagt, er kann es trotzdem nicht in seine Produkte mit einbauen.
Das ist durch.
Weil das Thema einfach sowas von durch ist und da gibt es viel kritischere Stoffe, wo natürlich die Ampel in den Apps auch rot aufleuchtet.
Total, deswegen sind diese Apps, also ich verstehe das ja selbst, ich habe ja auch angefangen mit diesem kleinen Büchlein, was ich dir erzählt habe vorhin, diesem kleinen quadratischen. Ne?
Ja.
Und da stand, das ist im Endeffekt auch ein Ampelbuch gewesen letztlich. Also da wurde es zwar nicht so mit Rot, Grün, Gelb gemacht, aber im Endeffekt auch so eingefärbt mit so leicht Graustufen und rötlichen Stufen. Mhm. Aber im Endeffekt, je tiefer man in diese ganze Sache reinsteigt, umso mehr komplizierter wird es im Prinzip. Und darum ist dann so eine App, deswegen mögen wir sie halt auch einfach nicht, weil es ganz viele Dinge vereinfacht. Weil du gehst auch wirklich nur auf diese einzelnen Bestandteile. Die Creme ist aber mehr als eine Ansammlung von einzelnen Bestandteilen. Die greifen ja ineinander und wirken. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal keinen Alkohol vertrage, dann, wenn du ihn pur aufträgst, wahrscheinlich kann das so sein.
Mhm.
Aber die Sache ist die, wenn du dann, sag ich mal, Fette dazu reingibst in die Creme und zwar in einem deutlich höheren Maß.
Verändert sich auch
dein. Natürlich. Und es verdunstet, wenn du es auf die Haut aufträgst wegen der Wärme. Es gibt da so viel und deswegen kann ich Alkohol überhaupt nicht sagen, ob das böse oder gut oder sonst irgendwas ist. Es hängt immer mit den anderen Bestandteilen zusammen. Und deswegen ist das so schwierig, da
total.
Zu sagen, mit einer App, die ja voll technisch mit einer Datenbank hinterlegt ist, ja und nein zu sagen. Das
absolut.
Ist viel zu komplex.
Glaubst du denn, dass Naturkosmetik von vornherein etwas für Allergiker ist?
Genauso viel oder genauso wenig, meiner Meinung nach, wie konventionelle Kosmetik im Endeffekt. Denn selbst wenn die Naturkosmetik besiegelt ist, sag ich mal, und es ist Naturkosmetik, bedeutet das noch längst nicht, dass es unbedingt absolut verträglicher ist. Es kommt eben drauf an, bei der konventionellen ja übrigens ganz genauso. Mhm. Man sollte sich halt, wenn man Allergien hat, wirklich auch genauer damit auseinandersetzen. Es gibt ja die 26 zu deklarierenden allergenen Stoffe, die dank Kosmetikregelungen ja deklariert werden müssen auf der Verpackung, wenn Parfüm oder ätherische Öle oder was auch immer drin ist. Diese 26 allergenen Stoffe sind wissenschaftlich nicht hundertprozentig gebackupt, sag ich mal. Sondern es gibt so 10 davon, da würde ich tatsächlich sagen, ja, da ist das so von der Studienlage. Und bei anderen ist es eigentlich schon widerlegt, aber die EU hat es aber noch nicht weiter rückgängig gemacht. Sondern die überlegt ja sogar eher im Moment noch mehr von diesen allergenen Inhaltsstoffen deklarierungspflichtig sozusagen zu machen. Für den Kunden wird es dadurch echt nicht einfacher, denn der geht zu seinem Patch-Test, sag ich mal, und erfährt dann, ah, okay, da und darauf reagiere ich. Das Problem ist, weil ich aber nicht weiß, was in diesem Patch-Test drin ist, wie alt ist das schon, was der Hautarzt da verwendet? Ist das schon oxidiert? Denn wenn diese ätherischen Öle oxidieren, dann kommen genau diese allergenen Inhaltsstoffe raus, sozusagen. Mhm. Aber wie soll der Kunde das bitte rausfinden? Wie sozusagen das ätherische Öl da gelagert wurde, wie es verarbeitet wurde, ob das Konservierungsmittel das auch wirklich stabil zusammenhält? Es ist wahnsinnig komplex und man braucht einen guten Hautarzt, aber einen wirklich guten, der da Lust hat und auch wirklich Kenntnisse hat, sich da reinzuarbeiten.
Mit Inhaltsstoffen auch und so.
Ja.
Könnte man denn zusammenfassend sagen, ich möchte es so sagen, ich plädiere dafür, dass die Konsumenten, Männer, Frauen und Menschen, einfach wieder mehr auf ihre Haut hören, dass man vielleicht eben nicht sagt, hey, ich mache nur 100% Naturkosmetik, ich mache nur 100% konventionell, ich mag gar keine Naturkosmetik, sondern eher in sich reinhören, was geht und was nicht geht.
Genau, sondern man sollte wirklich gucken, was ist das Haarbedürfnis, was ist das Hautbedürfnis, das sage ich auch. Und dann muss man halt schauen, dass man ein passendes Produkt findet. Und da, das sind ja Blogs zum Beispiel schon auch dafür da, ne? Dass man ein bisschen guckt, was ist da wirklich an spannenden neuen Shampoos, zum Beispiel bei Naturkosmetik oder auch Nicht-Naturkosmetik. Das Wichtigste ist, was ich über meine Haut gelernt habe in den letzten 10 Jahren, ist, dass ich sie kennengelernt habe sozusagen und dass ich weiß, was ich vertrage und was ich weniger gut vertrage oder wo ich das Gefühl auch dazu habe. Also ich weiß ja gar nicht exakt, was ich dann nicht vertrage, aber wenn man ein Produkt verwendet und man denkt, ah ja, ist nicht so 100%, dann lässt man es halt einfach. Der Körper wird einem das schon sagen, warum. Und dann du brauchst das halt nicht. Und diese Kategorien mit Naturkosmetik oder konventionelle Kosmetik, die, glaube ich, in der Prognose sowieso werden sich auflösen. Ich habe stark das Gefühl, wenn ich so auf Rohstoffmessen bin oder mit Herstellern spreche oder wenn du dir auch einfach Formulierungen von L'Oréal anguckst, die werden immer grüner. Also ich war neulich bei Yves Rocher, die haben ihre komplette Haarpflege überarbeitet.
Ich habe es gerade gesehen.
Ah, okay.
Sehr interessant.
Ja, sehr interessant, genau. Und da würde ich sagen, einen Schritt noch, dann ist es zertifiziert. Also,
oh wow. Und das heißt, wir sprechen von 5 oder 10 Jahren tatsächlich.
Würde ich auch sagen, in meiner Prognose mit Sicherheit. Weil ich denke, der Kunde möchte es mehr. Der möchte mehr aus Rohstoffen, die nachwachsen, haben. Und da werden sich die großen Konzerne auch drauf einstellen.
Kommen wir nochmal zurück zum Sponsor von dieser Woche. Und das ist Niche Beauty. Ich habe mir überlegt, dass ich euch auch gerne mal ein paar meiner Favoriten aus der Clean-Kategorie vorstellen möchte. Das ist zum einen das Cream Blush von Kia Weiß in der Farbe Desired Glow. Von mir ein All-Time-Favorite. Die Farbe passt einfach immer, sieht eigentlich ein bisschen unspektakulär aus, aber aufgetragen sieht man damit immer sofort frisch und so ein bisschen aufgeweckt aus. Ebenso großartig finde ich die Haarpflegeprodukte von Rahua. Das schreibt man Rahua. Ist ja immer ganz interessant, wie man diese Marke eigentlich wirklich ausspricht. Und da liebe ich das Hydrating Shampoo und den passenden Conditioner. Weil meine Leser und Leserinnen ja immer auch gerne einen natürlichen Deo-Tipp mögen, möchte ich euch das Deo von Corpus ans Herz legen. Natürlich frei von Aluminium und auch allen anderen schädlichen Inhaltsstoffen und funktioniert für mich im Alltag wirklich fantastisch. Sehr schön finde ich die I Love You Mascara von Westman Atelier, die durch die schöne Verpackung auch ganz toll zu verschenken ist. Aber auch für mich ist sie super, weil sie nämlich ganz viel Volumen und einen tollen Wimpernaufschlag schenkt. Mit dem Code PODCAST könnt ihr übrigens 20% auf das gesamte Sortiment auf www.niche-beauty.com bei eurer Bestellung sparen. Die ganzen Infos und auch meine genannten Lieblingsprodukte fasse ich euch in meinem Blogpost passend zu dieser Podcast-Episode zusammen auf meinem Blog www.hannaschumi.com. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit eurer Beauty-Bestellung. Ich Ich würde jetzt mal eine These aufstellen, dass bei dir im Bad ja nicht nur Naturkosmetik steht, oder?
Ah, zu 99% schon.
99?
Ja.
Wow.
Ja, also ich bin tatsächlich jemand, der, also ich bin nicht dogmatisch, aber ich bin bei mir schon relativ streng.
Aber so schaust du gar nicht aus.
Ja. Das ist gut. Das ist gut. Nein, weil bei mir ist es tatsächlich so, am wenigsten Naturkosmetik verwende ich auf meinen Reisen, wenn ich Dinge testen muss. Ah, also ja. Muss im Sinne von, dass ich es möchte. Ich möchte einfach wissen, wie die neue Formulierungen irgendwie, wie Texturen funktionieren, wie damals noch Sheetmasks, als die neu waren. Ne? Mhm. Wie funktioniert das? Und deswegen, da mache ich dann die Augen auch echt zu und muss wissen, wie das funktioniert. Mhm. Oder auch bei Haarpflege oder sowas. Dann muss das gehen. Aber wenn ich jetzt tatsächlich in mein Bad gucke, was ich wirklich gerne und nicht aus Forschungsgründen sozusagen verwende, dann ist es wirklich, würde ich sagen, zu 99% Naturkosmetik, ja.
Sprachst du gerade von den Reisen nach Asien? Also da wird wahrscheinlich, du bringst da auch ganz viele Produkte mit, testest vor Ort. Genau. Aber das ist bestimmt alles nicht grün.
Also ich schaue da natürlich auch nach Naturkosmetik. Mhm. Ne? Das Problem ist bloß, dass da ja die INCI-Deklarationen dann meistens eben auf Koreanisch oder Japanisch sind und ich mir dann mit Google-Übersetzern behelfen muss. Da bin ich mittlerweile schon relativ gut, aber du weißt es ja nie hundertprozentig. Und es ist ganz oft, dass eben eine Formulierung wirklich gut ist und dann ist eins oder zwei Sachen drin, wo ich so denke, oh, und dann verwende ich es trotzdem, weil ich es unbedingt wissen muss.
Mhm. Aber woher kommt, Entschuldigung, wo kommt deine Lust auf diesen asiatischen Markt denn so her?
Prinzipiell, glaube ich, liegt das daran, dass ich glaube, dass es ein Riesentrendmarkt ist und ich mich ja immer für Neuheiten interessiere, für Innovationen ganz stark interessiere. Mhm. Ich bin, glaube ich, grundsätzlich ein ganz neugieriger Mensch und von daher macht mir das Thema Beauty ja auch so Spaß, weil es eben so viel über die Menschen dort vor Ort auch auf meinen Reisen erzählt. Also man kriegt einfach, ich finde, durch diese Alltagsgegenstände ganz viel mit, wie Menschen dort sind und man kriegt dann wenigstens einen Hauch mit von dem, was man ja alles nicht versteht. Ne? Mhm. Und deswegen dann schaue ich natürlich auch, wie weit ist es da mit der Naturkosmetik? Ist das da auch Thema? Und das ist da ein Riesenthema auch. Greenwashing selbstverständlich auch. Mhm. Da wird auch mit Siegeln experimentiert. Da wird auch mit Bioanbau experimentiert. Aber natürlich ist es noch nicht so weit wie bei uns in Europa. Aber die werden neue Wege gehen und vor allem werden die Innovationen einführen, die definitiv auch wegweisend sein werden.
Hast du gerade...
Darum fahre ich hin.
Wann warst du das letzte Mal da?
Im Mai war ich jetzt dort.
Ah, wow.
Genau,
da war Hast ich du denn irgendwas entdeckt, also innovationsmäßig, wo du sagst, okay, krass, das könnte jetzt dann auch mal zu uns kommen, das wird zu uns kommen?
Ich stehe total auf japanische Augenkosmetik, also weil die einfach total gut eben Mascara können. Mhm. Und ich glaube, dass so Innovationen, was so Naturkosmetik-Mascara angeht, wird da stattfinden und auch was Eyeliner angeht. Ich habe ja heute diesen...
Ja, ich wollte schon sagen.
Ja, also Korallrosa. Das ist tatsächlich eine Naturkosmetik-Marke, die heißt Silvoke. Die gibt es nur in Japan bisher. Das ist also eher so eine High-End bepreiste Marke, die dort eben interessanterweise nicht in Bioläden nur verkauft wird, sondern auch in wirklich extrem schicken Kaufhäusern. Und die sind so ganz stylisch aufgemacht.
Okay, ich verlinke es mal in den Blogpost rein, damit man auch weiß, wie es geschrieben wird.
Und das ist wirklich eine spannende Marke, die auch mit spannenden Wirkstoffen arbeiten. Und da denke ich mir, da passiert da ganz viel, weil da der Bedarf zum Beispiel bei Asiatinnen einfach, die brauchen wirklich wasserfest oder relativ wasserfest.
Das Klima anders ist.
Ja klar, und die Augenform ist anders. Da zerfließt dir alles. Und deswegen glaube ich, in dem Bereich, da sind die echt führend.
Was glaubst du, wo der Trend generell in den nächsten Jahren hingehen wird in der Naturkosmetik?
Naja, ich glaube, dass es eben sich vermischt mit der konventionellen, dass man eine ganz andere Performance auch erwartet, ganz andere Wirkstoffe, ganz andere Texturen haben muss. Und das sieht man auch, finde ich, an den Rohstoffmessen definitiv, dass im Endeffekt das Vorbild die Performance der konventionellen Branche ist. Und man möchte das Ganze aber auf nachhaltige Weise herstellen. Und das ist ehrlich gesagt, das muss das Ziel von allen in meinen Augen sein.
Ja, absolut.
Also das muss viel mehr zusammengehen. Und das darf nicht so ein Ausschlussverfahren sein. Also ich bin ja auch keine Feindin der Schulmedizin, sondern ich finde, dass Schulmedizin von der Natur Heilkunde lernen muss und umgekehrt.
Profitieren und oder sich befruchten.
Absolut, absolut. Ich halte extrem viel von sich gegenseitig befruchten, ja. Absolut. Und weiterkommen dadurch. Und ich glaube, dadurch entstehen Innovationen.
Mir brennt eine Frage auf den Lippen und die hasse ich selber total.
Schieß los.
Hast du einen All-Time-Favorite? Also oder zwei, drei Dinge? Ja, sorry. Ich stelle einfach die fiesen Fragen, die mir selber gestellt werden. Den du immer bei dir haben musst, den du immer wieder empfiehlst. Gibt es das?
Jetzt muss ich eine Minute nachdenken. Ich meine, gut, Lippenbalsam zum Beispiel, ne? Das ist sowas, was ich oft nachkaufe.
Nein, ich will einen All-Time-Favorite. Bei mir, ich kann dir sagen, ich habe wahrscheinlich pro Jahr einen All-Time-Favorite. Bei mir ist es die It Cosmetics CC Cream, die bei mir einfach, man sieht sie einfach nicht, wenn ich sie drauf habe. Es sieht immer super aus. Ja. Es sind schon mehrere All-Time-Favorites.
Ja, eben, siehst du, das ist es nämlich.
So, und dann gibt es von Westman Atelier einen Highlighter, den habe ich auch immer drauf. Das ist so ein Hybrid aus Rouge und Highlighter. Und egal, wie mies ich aussehe, wenn du das drauf machst, siehst du immer halbwegs fresh aus. Und wenn du dann noch ganz gut ausgeruht bist und den drauf machst, siehst du richtig fresh aus.
Ja.
Das ist ein richtig tolles Produkt. Es ist natürlich alles jetzt Make-up, aber ich finde halt, Pflege viel leichter oft auszutauschen, weiß ich das bei mir.
Da bin ich nicht so ganz der Meinung. Weil ich habe nämlich jetzt gerade in Richtung Pflege gedacht, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt ein All-Time-Favorite, den ich nachkaufe, denke, dann ist das was ich lustigerweise nicht täglich anwende, aber im Fall des Falles unbedingt zu Hause haben muss. Und das ist zum Beispiel von Hauschka dieser Labi-Mint. Das ist so, wenn du so Herpesbläschen bekommst. Die haben ja so eine medizinische Linie, Hauschka auch, ne? Und das ist so ein Mini-Tübchen. Mhm. Und das ist was, habe ich auch immer auf Reisen dabei, weil das echt so ein Notfall-Ding einfach ist. Und wenn ich so merke, oh, da kommt wieder irgendwas, da kommt wieder so eine Entzündung, dann haue ich das 3-mal oder 4-mal am Tag drauf. Und dann wird das wirklich, das Bläschen oder dieses kommende Bläschen wird echt eingedämmt. Also das ist richtig gut. Also das sind eher tatsächlich so bei mir pflegende medizinische Produkte.
Das ist ein nicht sexy All-Time-Favorite.
Nein,
ich
überhaupt
will jetzt
nicht.
Sexy All-Time-Favorite.
Nein, und der nächste, der mir eingefallen ist, war tatsächlich eine Bodylotion von Weleda und zwar aus dieser Malfe-Serie für Babys. Wenn deine Haut juckt und es im Winter gar nichts mehr geht. Ja, genau. Dann ist das echt da. Es rettet mir echt die Haut, ne, im Winter, die Schienbeine und alles, ne. Also es sind eher, würde ich sagen, also Mascara habe ich natürlich auch, dann kaufe ich die von Absolution gerade im Moment viel. Aber das ist dann, wie du sagst, jährlich wechselnd. Aber wenn ich jetzt an was denke, was ich wirklich ganz lange schon verwende, dann sind es eher solche Sachen oder tatsächlich auch Gesichtsöle, ne. Ich meine, das ist jetzt nicht nur ein Produkt. Aber
die Frage ist wirklich total.
Das ist schrecklich für jemanden wie mich, weißt du, weil ich meine ganze Wand, ist, steht voll mit Produkten.
Natürlich.
Ich liebe sie fast alle wirklich auch.
Aber es gibt natürlich Produkte. Ja. Bei mir ist es, glaube ich, wenn ich in die Pflege denke, dieses Enzympeeling von Dermalogica.
Das ist ja auch so ein Kultprodukt.
Genau, aber ich habe selbst das von Sensai probiert und selbst das von Kneipp probiert und auch diese anderen ganzen Puder-Enzympeelings. Ich komme am Ende immer wieder auf das zurück und das ist teuer. Also ist in Relation teuer. Man kommt auch sehr lange mit dem Produkt hin, also bestimmt ein Jahr. Und da sind diese 65 Euro, also mir total egal, weil das einfach so gut funktioniert für mich. So.
Ja.
Also das ist ganz interessant. Wir testen ja in unserem Beruf wahnsinnig viel und trotzdem, warum verschmähe ich Sensai, ein Luxusprodukt, und komme zu Dermalogica zurück, die ja auch nicht mal toll aussehen. Nee, oder
sexy.
Irgendwie. Ja, aber das Enzympeeling ist der Hammer.
Ja.
Einfach der Hammer.
Ja, ja. Ja, das andere, was ich vielleicht immer verwende, ist, jetzt wird's noch unsexier. Nein, aber wirklich, das ist von, wirklich, Alverde, das Augenbrauengel Aschblond.
Ach, das kenne ich.
Aschblond ist.
Ach so, und ich kenne aber das Braune. Gut, das ist jetzt natürlich
genau,
für dich.
Genau, weil ich brauche das Aschblond und es gibt zu wenig ein treffendes Aschblond, was exakt meine Augenbrauenfarbe trifft. Und deswegen kaufe ich das tatsächlich auch noch. Also ich kaufe mega unsexy Dinge nach, ne? Also im Endeffekt. Aber
gut, dass du nicht Wattestäbchen gesagt hast oder so.
Genau,
das weißt du so.
Genau.
Das ist mein All-Time-Favorite.
Genau, mein Einfüttertin, Nee, das wäre es dann, glaube ich, auch nicht.
Ah ja, okay.
Genau.
Na gut. Das führt mich zu meiner Abschlussfrage, die ich all meinen Gästen stelle. Und die lautet schlicht und ergreifend, was ist schön?
Ja, also mein Schönheitstipp auch sozusagen ist wirklich völlig ab von jeglichem Produkt und von jedem anderen. Ich habe ein Buch gelesen von einer japanischen, Kosmetikguru, die ist über 80 mittlerweile, wahrscheinlich 90. Und die hat ja diesen Tipp geraten, dass die beste Pflege und alles nichts bringt, wenn man nicht regelmäßig die Schönheit der Welt in sich aufnimmt. Und das ist, glaube ich, was ich ganz stark mache, weil die diese Theorie hatte und die kann ich irgendwie nachfühlen, wenn man nichts Schönes um sich herum hat, also eine schöne Landschaft zum Beispiel oder im Museum, Kunst, alles, was einem gefällt, ästhetisch auch, dass man wirklich gezielt sich Zeiten nimmt, um gezielt die Schönheit der Welt in sich aufzunehmen. Und das mache ich jetzt zum Beispiel gerade jetzt auch, wenn ich da am See bin in Bayern, ne? Es ist unfassbar schön da. Und es ist für mich, wenn ich da 2 Wochen lang die Schönheit der Welt in mich aufnehme, dann fühle ich mich ehrlich gesagt auch schön danach. Und das ist für mich Schönheit.
Das ist ein ganz, ganz schönes Schlusswort und so interessant zu hören, wie unterschiedlich Menschen Schönheit und Schön aufnehmen. Vielen, vielen Dank dafür und vor allem sehr von gern. Herzen danke, dass du mein Gast warst.
Sehr, sehr gerne.
Ich habe das gerne gemacht. Wir könnten direkt Fortsetzungen machen. Ja?
Wir machen noch eine Fortsetzung. Und genau. Ich könnte mit dir einfach stundenlang sprechen, weil das eben so schön ist, dass du eben nicht dogmatisch an das Thema rangehst. Ja. Und ich bedanke mich herzlich.
Dankeschön dir, dass du mich hier eingeladen hast.
Getroffen haben.
Das ist toll.
Genau. Wenn ihr etwas zu dieser Sendung loswerden wollt, dann schaut mal auf meinem Blog hannaschumi.com. Dort gibt es zu jeder Podcast-Episode einen eigenen Blogpost mit ganz viel Infos zu dieser Sendung, also auch mit Fotos zu meinem Studiogast oder der Möglichkeit, einfach euren Senf als Kommentar zu hinterlassen. Oder schreibt mir das einfach per Mail an podcast@hannaschumi.com. Also mit eurem Feedback, euren Fragen oder Anregungen. Verpasst nicht die nächste Folge und abonniert meinen Podcast auf Spotify, iTunes oder in eurer Podcast-App. Und ich freue mich schon auf euch und die nächste Folge. Also macht es gut, eure Hanna.
Gepflegte Gespräche ist eine Produktion von Hanna Schumi. Redaktion und Regie Ikone Media. Alle Informationen unter hannaschumi.com.